D-Radio Wissen. Update.
Damit hat der GDL-Vorsitzende Klaus Wieselski jedes Maß verloren. Die GDL läuft amok.
Die Lokführer streiken das ganze Wochenende und der Sprecher der Bahn schlägt harte Töne an. Beim Streit zwischen der Deutschen Bahn und der Lokführergewerkschaft GDL geht es längst um die Zukunft kleiner Spartengewerkschaften überhaupt. Der neue Bahnstreik ist heute unser Top-Thema im Update. Ich bin Matthias Wurms.
Update.
Von morgen früh bis Montagmorgen wollen die Lokführer bundesweit streiken. Und das, obwohl in vielen Bundesländern die Herbstferien anfangen oder zu Ende gehen. Die Bahn hat wieder einen Notfahrplan erstellt. Immerhin knapp jeder dritte Zug soll am Wochenende fahren. Die Fußballfans müssen allerdings umsteigen. Alle Bundesliga-Sonderzüge wurden gestrichen. Bahnsprecher Achim Staus erhebt schwere Vorwürfe gegen GDL-Chef Klaus Wieselski.
Damit werden ohne Not Millionen von Menschen die Ferien verdorben. Und das alles nur wegen Machtgelüsten. Es wird immer deutlicher, dass es hier nicht um die Interessen der Lokomotivführer geht, sondern um die Allmachtsfantasien eines Funktionärs.
Vermutlich trifft Staus damit den Nerv seiner Kunden. Viele Bahnreisende haben kein Verständnis mehr für die harte Linie der Gewerkschaft. Auch der Fahrgastverband Pro Bahn warf der GDL vor, mit ihren kompromisslosen Aktionen den Rückhalt in der Bevölkerung zu verspielen. 5% mehr Geld und 2 Stunden weniger Arbeit pro Woche fordert die GDL. Außerdem eine Begrenzung der Überstunden und bessere Schichtpläne. Doch darüber wollte das Bahnmanagement bisher gar nicht reden. Genau deshalb sieht GDL-Vizechef Norbert Quitter die Schuld bei der Bahn.
4 Monate hat der Bahnvorstand kein substanzielles inhaltliches Angebot gemacht, sondern verlangt von uns Vorbedingungen. Und deswegen unsere Mitglieder haben gesagt, es reicht jetzt.
Das Problem ist, der Kern des Konflikts ist gar nicht das Geld, sondern die Frage, wie viele Tarifverträge ein Unternehmen verträgt. Bisher hat die GDL für die 20.000 Lokführer verhandelt. Alle anderen Berufsgruppen und damit rund 140.000 Beschäftigte wurden von der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG vertreten. Das hatten die beiden Gewerkschaften so vereinbart. Doch ihr Abkommen ist im Juni ausgelaufen. Jetzt will die GDL auch für rund 17.000 Zugbegleiter und Servicekräfte und für die Rangierlokführer verhandeln, die bei ihr organisiert sind. Eine legitime Forderung, findet GDL-Chef Wieselski, die auch einen Streik rechtfertigt.
Ja, die Auswirkungen werden gravierend sein, obwohl die Bahn nur eine einzige Entscheidung fällen braucht, Tarifpluralität in den Unternehmen und Tarifverträge mit der GDL. Über die Inhalte werden wir uns einigen.
Die Bahn aber lehnt es ab, für die gleiche Berufsgruppe 2 Tarifverträge abzuschließen. Eine Einigung zwischen GDL und EVG wiederum ist nicht in Sicht, denn die beiden sind sich gar nicht grün, seit der Chef der EVG-Vorgängergewerkschaft Transnet, Norbert Hansen, in den Bahnvorstand wechselte. Seitdem sieht sich die GDL als einzige wirkliche Arbeitnehmervertretung bei der Bahn. Die Deutsche Bahn hofft jetzt auf Hilfe aus der Politik. Um den Einfluss kleiner Spartengewerkschaften wie der GDL oder auch der Pilotenvereinigung Cockpit zu begrenzen, plant Arbeitsministerin Andrea Nahles von der SPD ein neues Gesetz zur Tarifeinheit.
Hier haben wir eine Aufgabe als Staat, ordnend im Sinne einer Befriedung der Situation einzugreifen, ohne dass wir das Streikrecht der kleinen Gewerkschaften wirklich untersagen.
Nächsten Monat will Nahles einen Entwurf vorlegen. Ob es bis dahin Fortschritte im aktuellen Tarifstreit gibt, ist fraglich. Die GDL jedenfalls wirft der Bahn vor, die Verhandlungen vor allem deshalb zu blockieren, damit das Gesetz schneller kommt und schärfer wird. Am Nachmittag lud Bahnsprecher Staus dann aber doch die GDL für Sonntag zu einem Gespräch ein.
Wir möchten mit der GDL sprechen über alle Themen, nicht nur über die Tarifbedingungen der Lokomotivführer, sondern auch für Zugbegleiter. Klar ist aber auch, es darf im Unternehmen keine Tarifkonkurrenz geben.
Gestreikt wird wohl trotzdem.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Der Lokführerstreik am Wochenende wird Hunderttausende Reisende treffen. Entsprechend viele Reaktionen gibt es im Netz auf den angekündigten Stillstand. W.A. Palmen schimpft bei der FAZ. Wieder enorme Verzögerungen, Verdruss und Ärger und volkswirtschaftliche Schäden durch profilierungssüchtige Gewerkschaftschefs ohne Rücksicht auf die Bedürfnisse der Bevölkerung. Hoffentlich kommt bald das Einheitsgewerkschaftsgesetz. Sir Donnerbolt twittert: Glückwunsch GDL, nun habt ihr nicht nur Pendler, sondern auch Fußballfans, Fernbeziehungsmenschen und Freizeithaber gegen euch. Toll! Mitment meint auf Spiegel Online sarkastisch: Ein kluger Schachzug der GDL, um sich auch die letzten Sympathien in der Bevölkerung zu verderben. Bleibt noch das Ausweichen auf Auto oder Fernbus, so kann man sich seinen eigenen Job natürlich auch gefährden. Despair findet, wie auch viele andere Nutzer: Es wird Zeit, der GDL das Handwerk zu legen. Der geht es ganz augenscheinlich nicht um das Wohl der eigenen Mitglieder, sondern um mehr politische Macht. Sanko 1212 sieht das anders. Die Bahn hat es in der Hand, mit einem seriösen Angebot diesen Streik zu verhindern. Wenn dies aus Prinzipienreiterei nicht geschieht, dann sollte man aufhören, nur das sicherlich starke Ego von Herrn Weselski als Ursache zu benennen. Auch Rudi Leuchtenbrink sieht die Verantwortung bei der Bahn. Die GDL hat gar keine andere Chance, die Interessen ihrer Mitglieder anders durchzusetzen. Die Bahn soll mehr Personal einstellen und die Arbeitsbedingungen verbessern. Blaubeer 65, nach eigenem Bekunden seit 30 Jahren Lokführer, wirbt um Verständnis. Es tut mir wirklich leid, dass viele Reisende große Unannehmlichkeiten haben. Es gibt aber leider keine andere Möglichkeit. Ähnlich sieht das Mike Söhler. Er twittert, dieses GDL-Gedisse geht mir auf die Ketten. Ihr wisst schon, dass Streiks, die niemandem wehtun, überflüssig sind. Für IASphere ist bei tagesschau.de dagegen klar, die jetzige Situation zeigt, dass die Privatisierung einer solch wichtigen Infrastruktur wie dem Bahnbetrieb ein Irrweg war. Wir sollten wegkommen von Medorns Illusion der Börsenbahn und die Eisenbahn wieder als staatlichen Regiebetrieb mit beamteten Bediensteten führen.
Was sonst noch wichtig war?
Im Ukraine-Konflikt bewegt sich was. Führende EU-Politiker haben sich heute in Mailand mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem ukrainischen Staatschef Petro Poroschenko getroffen. Putin sprach danach von einem guten Treffen und sagte, er wolle keine geteilte Ukraine. Der italienische Ministerpräsident Matteo Renzi meinte, er sehe den echten Willen zu einer Lösung und Fortschritte in allen Bereichen.
In the direction of peace, in the direction of dialogue, in the direction of cooperation.
Bundeskanzlerin Angela Merkel war dagegen eher enttäuscht. Es gebe zwar in einigen Punkten eine Annäherung, aber noch keinen Durchbruch. Im Osten der Ukraine wird trotz der vereinbarten Waffenruhe noch immer gekämpft und die Separatisten bereiten weiterhin eine Volksabstimmung über die Unabhängigkeit der von ihnen kontrollierten Regionen vor. Die Deutschen müssen ab dem kommenden Jahr mehr für die Pflegeversicherung zahlen. Der Bundestag hat mit den Stimmen von CDU, CSU und SPD die Pflegereform beschlossen. Das heißt, der Beitragssatz für die Pflegeversicherung steigt ab Januar um 0,3 Prozentpunkte. Mit dem Geld soll die Pflege alter oder kranker Menschen verbessert werden. Die Opposition kritisierte aber die Reform. Elisabeth Scharfenberg von den Grünen sagte, die eigentlichen Probleme in der Pflege würden nicht beseitigt.
Die Pflegeversicherung, die wird teurer, aber wirklich besser, das wird sie kaum.
Die Linken-Vorsitzende Katja Kipping wandte sich vor allem gegen den geplanten Vorsorgefonds für die geburtenstarken Jahrgänge. Mit dem Geld der Versicherten zu spekulieren sei Harakiri, so Kipping, und das Geld fehle schon heute für gute Pflege. In dem Fonds sollen in den kommenden 20 Jahren rund 1,2 Milliarden Euro angespart werden. Bund und Länder wollen radikalen Islamisten die Ausreise nach Syrien oder in den Irak erschweren. Bundesinnenminister Thomas de Maizière sagte, ihnen könne künftig ein Ersatzpersonalausweis ausgestellt werden.
Auf der Seite 1 steht, Ersatzpersonalausweis berechtigt nicht zum Verlassen Deutschlands. Sie finden dann diesen Hinweis in vielen Sprachen, in Englisch, in Französisch, in Bulgarisch, in Griechisch, in Türkisch.
Der Entzug des Reisepasses ist jetzt schon möglich. Allerdings reicht ein Personalausweis, um in die Türkei zu kommen und von dort nach Syrien zu gelangen. Wer andersrum aus Syrien oder dem Irak nach Deutschland kommt, um hier Asyl zu beantragen, dessen Antrag soll bald schon im Erstaufnahmelager bearbeitet werden, weil der Asylgrund in den meisten Fällen offensichtlich ist. In diesem Jahr rechnet die Bundesregierung mit mehr als 200.000 Asylbewerbern. Am kommenden Donnerstag soll auf einem Flüchtlingsgipfel über weitere Maßnahmen beraten werden.
Was noch wichtig wird.
In Berlin wird morgen ausgezählt, wen die SPD-Parteimitglieder als Nachfolger von Klaus Wowereit zum neuen Bürgermeister nominieren wollen. 6 Wochen lang konnten sie abstimmen. Beworben haben sich SPD-Landeschef Jan Stöß, Stadtentwicklungssenator Michael Müller und Fraktionschef Raed Saleh. Bekommt keiner von ihnen eine absolute Mehrheit, müssen die beiden mit den meisten Stimmen in die Stichwahl. Wowereit hat nach 13,5 Jahren im Amt zum 11. Dezember seinen Rücktritt angekündigt. Die nächste Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus ist erst in 2 Jahren. Morgen ist der Europäische Tag gegen den Menschenschmuggel. UNO-Menschenrechtsexperten fordern aus diesem Anlass weltweit härter gegen Schlepperbanden vorzugehen. Nach Angaben der UNO landen viele Flüchtlinge, die sich Schleppern anvertrauen, in sklavenähnlichen Verhältnissen. Vor allem der Schmuggel mit Kindern habe in den letzten Jahren zugenommen. Häufig würden sie verkauft oder sexuell missbraucht.
Und sonst in der Welt?
In Mexiko, im Bundesstaat Guerrero, haben Studenten und Lehrer mehrere Rathäuser besetzt. Nach Polizeiangaben verläuft die Aktion bisher friedlich. Die Protestbewegung will nach und nach die Rathäuser in allen 81 Kommunen der Region besetzen. In der Urlauberstadt Acapulco ist heute eine Großdemonstration geplant. Die Demonstranten wollen die Behörden unter Druck setzen, schneller und gründlicher zu ermitteln, was mit den vermissten Studenten passiert ist. Die mehr als 40 jungen Leute sind seit fast 3 Wochen verschwunden. Sie hatten vorher an einer Protestaktion teilgenommen. Es besteht der Verdacht, dass die Studenten umgebracht wurden im Auftrag der örtlichen Polizei. Die Bundespolizei sucht inzwischen auch mit Tauchern nach den Vermissten. Tansania in Ostafrika ist dabei, rund 200.000 Flüchtlinge aus Burundi einzubürgern. Lob kommt dafür vom UNO-Flüchtlingshilfswerk. Das UNHCR erklärte, es sei das erste Mal in der Geschichte der Organisation, dass eine so große Personengruppe Asylsuchender in einem Land eingebürgert wird. Es handelt sich um Menschen, die 1972 vor Unruhen in Burundi geflohen sind und um ihre Nachkommen. Die Einbürgerung war seit Jahren geplant gewesen. Der Präsident Tansanias hat vor wenigen Tagen damit begonnen, die Staatsbürgerurkunden zu übergeben. Die japanische Bahn will in wenigen Wochen mit dem Bau einer Magnetzugstrecke beginnen. Es wäre die zweite weltweit. Die japanische Regierung hat jetzt ihr Okay gegeben. Die Strecke soll zunächst Tokio mit der Industriestadt Nagoya verbinden. Das sind etwa 350 Kilometer. Später ist geplant, die Strecke bis zur Millionenstadt Osaka zu verlängern. Der erste Abschnitt soll in 13 Jahren fertig sein. Die Planer rechnen mit Kosten von umgerechnet fast 70 Milliarden Euro. Bisher gibt es nur eine kommerzielle Strecke, auf der eine Magnetschwebebahn fährt, in China. Sie führt von Shanghai zum Flughafen. Alle deutschen Transrapid-Projekte sind bisher gescheitert.
Wissensnachrichten.
Es ist kurz vorm Wochenende und es ist Zeit, über den Todesstern zu reden. Todesstern, das ist der Spitzname von Mimas, einem kleinen Mond des Saturn. Und der heißt deswegen so, weil er einen riesen Krater hat und dadurch so aussieht wie die planetengroße Waffe aus Star Wars. Das war bisher auch somit das Auffälligste an diesem Mond, aber das hat sich jetzt geändert. Ronald Menn aus den Wissensnachrichten ist hier und du weißt, Mimas ist alles andere als tot.
Genau, der Mond wackelt nämlich, das haben die Forscher auf Fotos gesehen, die die Raumsonde Cassini gemacht haben. Die Forscher selbst nennen es Wobble, das kann man auch mit Flattern oder Taumeln übersetzen. Kleine Pendelbewegungen um die Mondachse herum und dieses Wackeln ist so stark, dass dafür nicht nur die Anziehungskraft des Saturn und der anderen Monde in der Umgebung verantwortlich sein können.
Und was dafür verantwortlich sein kann, das erforschen die Forscher jetzt vermutlich.
Genau, dafür haben sie am Computer ein 3D-Modell des Mimas nachgebaut und dann viele, viele Versuche gemacht, bis sie am Ende dann 2 Szenarien hatten, bei denen der Computer Mimas genauso gewackelt hat wie der echte. Bei Szenario 1 gehen die Forscher davon aus, dass der Kern des Mondes nicht rund ist, sondern die Form ja so eines Rugby-Eis hat. Das könnte durch die Anziehungskraft des Saturn passiert sein, also ein unförmiger Kern, der den Mond wackeln lässt. Das ist Theorie 1. Allerdings glauben die Wissenschaftler selbst nicht so ganz daran, weil sie meinen, dass ein deformierter Kern doch eigentlich auch irgendwie an der Oberfläche sichtbar sein müsste, durch eine Beule oder so. Deswegen tendieren die Forscher auch eher zu dem zweiten Wobble-Szenario. Das Wackeln könnte durch einen unterirdischen Ozean ausgelöst worden sein. Also unter der kilometerdicken Eisschicht ist das Wasser aus irgendeinem Grund flüssig. Warum? Dafür haben die Forscher auch noch keine Erklärung. Aber so ein unterirdischer Ozean würde zumindest das Wackeln erklären. Bei der weiteren Aufklärungsarbeit wird Cassini übrigens nicht mehr helfen können. Die Sonde kommt in den nächsten Jahren nicht mehr nah genug an Mimas heran.
Schade, aber wir können uns ja selber helfen, nämlich beim Lernen. Dazu können wir am Wochenende mal wieder ins Theater gehen. Das empfehlen jedenfalls US-Forscher aus Arkansas.
Die haben nämlich untersucht, welchen Effekt Theaterbesuche haben. Schüler wurden entweder in Hamlet oder in Dickens Weihnachtsgeschichte geschickt und die mussten dann nachher einen Test schreiben und Fragen beantworten. Und das Ganze wurde mit den Ergebnissen der Schüler verglichen, die statt im Theater waren, sondern das Buch oder den Film gesehen haben. Und die Theatergänger konnten zum Beispiel deutlich besser und deutlich mehr vom Inhalt wiedergeben.
Hast du ein Beispiel dafür?
Nehmen wir mal den Hamlet. Da wurde nach den beiden Nebenfiguren Rosenkranz und Güldenstern gefragt. Dass das die beiden Freunde von Hamlet sind, wussten 83% der Theaterbesucher. Bei der anderen Testgruppe konnten nur 45% die Frage richtig beantworten, also deutlich weniger. Oder anderes Beispiel, 93% der Besucher der Weihnachtsgeschichte wussten danach, dass das Wort Humbug so viel wie Unsinn bedeutet. bedeutet. Bei den Nicht-Theatergängern waren es nur 62%, die das wussten. Fazit also, der Forscher, das Lesen oder Anschauen eines Stückes zu Hause bringt deutlich weniger als das Live-Erlebnis im Theater.
Also hoch den Hintern. Und in den Wissensnachrichten ging es heute auch noch um Insekten.
Genauer um die unterschiedlichen Namen von Insekten. Das ist nämlich inzwischen fast schon ein eigenständiges Forschungsgebiet, zumindest in Südafrika. Da versucht ein Team von Biologen gerade etwas Ordnung zu schaffen. In der Sprache der Isulu gibt es oft verschiedene Namen für ein und dasselbe Insekt, je nachdem in welcher Region man sich befindet. Und die Forscher listen aktuell für 64 Arten 213 verschiedene Namen auf. Und Isulu ist nur eine von 11 amtlichen Landessprachen in Südafrika. Da gibt es dann häufig Missverständnisse. Und deswegen wird jetzt an einer systematischen Namensübersicht gearbeitet. Ziel ist, alle Namen zu erhalten, um so das seit Generationen weitergegebene Wissen über die verschiedenen Arten zu sichern und zu nutzen.
Weil vermutlich auch in Südafrika die gemeine Stubenfliege gemein heißt und auch so ist. Vielen Dank, Ronald. Und gar kein Humbug ist jetzt das
Wetter.
Im Moment gibt's von allem etwas. Wolken, Regen, ab und zu auch blauen Himmel. Und in den Bergen kann ein ordentlicher Wind wehen. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 14 bis 7 Grad. Das Wochenende wird dann in vielen Gegenden richtig schön. Vor allem im Süden und im Westen kommt häufig die Sonne raus und die Temperaturen steigen zum Teil auf mehr als 20 Grad. Das war das Update. Ich bin Matthias Wurms.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.